Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Woman, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute geht es um Männereliten, um Wirtschaftsskandale, um junge Rebellinnen und, wie wir nach einem, ja doch für die meisten sehr herausfordernden Jahr, frischen Wind in dieses Jahr 2026 bringen können. Genau dafür habe ich Bettina Vaiguni zu Gast. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
Hallo Siranos, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Denn Bettina ist seit 2001 freie Autorin, hat mehrere Bücher veröffentlicht und ist unter anderem Co-Autorin des Buches Machtgebiete, zu dem wir ja vor einigen Wochen bereits die Christina Sontheim-Leven auch interviewt haben. Außerdem ist Bettina feste Kolumnistin im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seit Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit den Themen Macht, Machtstrukturen und Machtmissbrauch. Deswegen werden wir da heute auch in der Tiefe mit drauf eingehen. Mit Führung, Fehlern und Diversity. Und zudem ist bzw. war sie beteiligt an Filmproduktionen über zwei der größten Wirtschaftsskandale unserer Zeit, nämlich Wirecard und René Benko. Dabei interessiert sie natürlich auch die Frage, und wäre Frauen das auch passiert? Also es wird spannend heute und ich nehme mal direkt die Frage mit rein. Was meinst du, Bettina? Wäre das Frauen passiert?
Ja, gute Einstiegsfrage, gleich mal so mitten rein. Mhm. Genau, und dann gleich entweder oder. Ich würde sagen, nein, es wäre Frauen nicht passiert. Wir kochen, glaube ich, noch drauf. Genau. Also nicht so. Man sagt ja häufig, Macht verführt und im Endeffekt wäre es dann egal, ne? Ob das jetzt Männer sind oder Frauen. Es spricht aber für sich, dass es dann in der Tat dann doch immer wieder Männern passiert oder Männer das System in der Form ausnutzen. Und wenn wir uns das mal angucken, ich glaube, dass bei Männern ist in Einzelfällen die kriminelle Energie einfach höher als bei Frauen. Und ohne diese wahnsinnige kriminelle Energie, die gepaart ist mit einer exorbitanten Hybris, ohne diese Kombination würden diese Fälle nicht zustande kommen. Und das ist dann egal, ob wir uns Wirecard angucken oder René Benko, da kommt. Also man hat Einzelfiguren, die dann ein ganzes Netzwerk um sich scharen von Männern, die ihnen gleichgesinnt sind. Und erstaunlicherweise kommen da ganz, ganz selten nur Frauen vor. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, Frauen sind halt seltener an den wichtigen Schaltstellen, sitzen seltener in den Management-Etagen oben. Das stimmt. Aber es sind ja persönliche, individuelle Netzwerke, die da zusammenkommen. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt CEO A mit CEO B unbedingt zusammenkommt, sondern diese Männer, die sich finden und ohne die so diese Systeme überhaupt nicht stattfinden könnten. Ein Betrug wie bei Wirecard in dem Ausmaße, das kann kein einzelner Mensch hinkriegen. Dazu braucht man ein weltumspannendes Netzwerk, was in dem Fall Jan Maschalek aufgebaut hat. Und wenn man guckt, er hat sich mit Männern seinesgleichen umgeben, und zwar 100% Männer. Es taucht, also egal wohin man gebohrt hat, man hat immer sehr skurrile, sehr machtversessene, dubiose Menschen getroffen und es waren einfach Männer.
Ich bin da total bei dir. Ich habe nämlich spannenderweise, ich glaube vorgestern Abend war es, nach langer Zeit mal wieder den Film Arbitrage geguckt. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, mit Richard Gere, wo es ja auch ähnlich um Betrug in ich glaube, um 500 Millionen letztendlich auch geht, also um riesige Beträge auch. Und auch da waren es halt Männer beziehungsweise seine Tochter, die das Ganze letztendlich sogar aufgedeckt hat. Und trotzdem mag ich da mal reingehen. Du hast das vorhin einfach so unverblümt gesagt, die kriminelle Energie ist mehr bei Männern. Ich bin mal da ganz blank. Woher weißt du das?
Also man kann sich für sowas ja einfach mal angucken, so Statistiken. Und wenn man sich anguckt, wer begeht die kriminellen Fälle, wer ist involviert in die größten Wirtschaftsskandale unserer Zeit, dann sind das Menschen wie Herr Madoff. Ich meine, wir erinnern uns alle an diesen gigantischen Betrug mit seiner Investmentfirma, die der Grundtypus des Schneeballsystems, wo Renditen mit neuen Einlagen einfach immer wieder ausgeschüttet werden, sodass alle Anleger im Endeffekt betrogen werden. Wenn man sich diese Fälle anguckt, von Madoff über Flowtex, ich weiß nicht, wem diese Bohrer noch im Kopf sind, die es einfach nicht gegeben hat. Also der Flowtex-Gründer hat einfach mal riesige Bohrmaschinen erfunden, in großem Stil, in großen Zahlen, die es nicht gegeben hat. Wir haben auch sowas wie diesen Cum-Ex-Skandal, der, ohne dass wir ihn jetzt vielleicht hier in der Tiefe erläutern müssen, worum es eigentlich geht, aber in dem Fall haben wiederum sehr viele Menschen miteinander ein System aufgebaut, das wissentlich den Staat um Gelder betrogen hat. Ja, weil wenn ein Mensch etwas bezahlt und das schüttet der Staat wiederum mehrfach aus, dann kann das nicht funktionieren. Da ist eine Schieflage, eine enorme. Und guckt man rein, dann waren auch in diesem Fall vorwiegend Männer beteiligt. Auf allen Seiten, von den Anwälten, von den Bankern, aber auch also von den Konstrukteuren dieser Modelle. Und wer hat es aufgedeckt? Also sehr, sehr tief gebohrt hat in dem Fall eine Staatsanwältin, eine Oberstaatsanwältin.
Ich habe ja ganz bewusst vorhin auch so provozierend gefragt, weil ich bin ja auch bei dir und trotzdem würde es mich mal interessieren. Ja, es gibt da Statistiken und trotzdem, aber das werden wir wahrscheinlich hier heute nicht aufdecken können, wie sieht das tatsächlich in der Psychologie des Menschen aus? Ist es wirklich so, dass bei Männern mehr die kriminelle Energie ist oder hat das oftmals eben auch mit Umfeld und Ähnlichem zu tun? Natürlich ist es so, das wissen wir, dass an den obersten Spitzen halt meistens Männer sitzen und Männer dann eben tatsächlich auch in ihren Netzwerken sowas natürlich leichter auch nutzen können. Aber das wäre wirklich was und deswegen habe ich so provokativ gefragt, ist es wirklich so, dass es bei Männern verstärkter ist oder ist es halt einfach so, weil eben an diesen Positionen hauptsächlich Männer sitzen, dass es dadurch auch hauptsächlich Männer sind? Ja. Hast du da schon mal, weil das ja auch dein Spezialgebiet ist, hast du da schon mal tiefer nachgehakt oder beziehungsweise geforscht?
Also man kann es eben dadurch, dass es so wenig Frauen in den Positionen gibt, lässt es sich jetzt nicht eins zu eins übersetzen. Also man müsste ja im Prinzip, man müsste 50-50 haben in den Gruppen, die man untersucht. Das ist hier natürlich relativ schwierig, was man aber hat, ist, viele Untersuchungen zum Beispiel zum Finanzskandal oder zu insgesamt, ne, den Börsenhändlern. Da haben Forscher sehr wohl festgestellt, dass es einen großen Zusammenhang gibt zwischen Ruhm, Testosteron und Spekulationswagemut. Das ist jetzt noch nicht kriminell. Mhm. Aber es genauso, also und da wird gesagt, okay, es kann am Testosteron liegen oder alle Ergebnisse legen nahe, es könnte Testosteron eine Rolle spielen. Es gibt andere Studien, die beschäftigen sich mit dem Ruhepuls von Männern und Frauen und haben festgestellt, dass der Ruhepuls bei vielen Männern oder bestimmten Männern sehr viel niedriger ist als der von Frauen. Und dann wird es übersetzt sein, dass, okay, wenn jemand einen sehr ruhigen Ruhepuls hat, dann braucht der häufiger so einen Kick, der diesen Ruhepuls stimuliert. Also es gibt von verschiedenen Seiten her Forschungen, die nahelegen, dass Männer mehr den Kick brauchen, mehr den Kick suchen. Und wer den Kick sucht, der kann das natürlich auf legale, aber eben auch auf illegale, kriminelle Art und Weise tun. Auch das bringt es ja dein Herz erstmal ziemlich in Wallung, glaube ich, wenn du in diesen Machtrausch dich begibst und merkst, was du drehen kannst. Ne? Wenn man jetzt sich mal Wirecard anschaut, es geht ja um gigantische Summen, ja, um 2 Milliarden Euro, die am Schluss in den Kassen quasi gefehlt haben. Und das ist eigentlich nur ein Bruchteil von dem, worum es im Endeffekt ging, also um etliche Milliarden. Man hat es geschafft, ein Start-up innerhalb von 20 Jahren in den DAX zu führen.
Okay.
Und zwar definitiv nicht nur mit legalen Geschäften, sondern auch mit ganz viel, was im Graubereich gespielt hat. Dieses ganze Casino, Online-Gambling, Geldwäsche, da spielt ja sehr, sehr viel rein, abgesehen davon von den Finanztricks in der Bilanz, die angewendet wurden, was ja also einfach ein bilanzieller Betrug war. Und so ein Rad zu drehen, bis in den DAX hoch, das ist natürlich ein emotionaler Kick ohnegleichen. Und da würde ich schon sagen, die Forschung spiegelt wieder, dass Männer dazu eher veranlagt sind, da eher eine große Genugtuung drin empfinden, sowas zu machen.
Okay, jetzt hast du ja.
Risiken auch in Kauf nehmen. Also ich glaube.
Vielleicht kommen wir dem da tatsächlich auch näher. Ich meine, Frauen, bedingt durch Familie gründen, Mutter sein, haben natürlich nochmal eine ganz andere empathische Basis, als Männer das auch haben. Weil wenn wir mal wirklich zurückgucken in Zeiten, als wir noch ein bisschen mehr Fell auf der Haut getragen haben, da sind natürlich Männer rausgegangen, die haben gegen Bären ähnlich gekämpft, um einfach die Familie zu beschützen oder eben auch um Fleisch zu holen. Die mussten natürlich diesen Kick auch haben, um sofort reagieren zu können, wenn da auf einmal ein Löwe oder ein Tiger oder was auch immer gewesen ist. Was bei Frauen natürlich genau eher umgekehrt gewesen ist, um halt einfach für die Familie zu sorgen, dieses, ich nenne es mal Versorgergehen eben auch zu haben. Von daher würde es das natürlich treffen, was du sagst. Mittlerweile haben wir allerdings keine Haare mehr oder weniger Haare auf der Haut, um es mal so zu sagen. Und es hat sich natürlich auch viel verändert. Und vielleicht spannen wir jetzt mal den Bogen zu dem, was ich gerne zu dem Thema heute auch machen würde, dass wir mal rausgehen aus dem Machtmissbrauch. Vielleicht gleich nochmal kurz in das Buch rein, weil ich das Buch einfach unglaublich toll finde, eben auch zu sehen, wie, jetzt hast du von den Wirtschaftsskandalen gesprochen, generell Macht immer noch von Männern auch missbraucht wird. Trotzdem möchte ich mal nach vorne gucken. 2026. Ich glaube, 2025 war für viele ein sehr herausforderndes Jahr. Was hast du so für Ideen? Wie könnten wir tatsächlich, gerade auch mit dem, was du eben gesagt hast, wie könnten wir frischen Wind in dieses Jahr bringen, dass sich tatsächlich was verändert? Vielleicht nicht im großen Stil, aber zumindest im kleinen Stil.
Da mache ich gerne. Da darf ich noch eine Sache noch mal nachtragen zu
Gerne.
unseren Ausflug in die Steinzeit, den du eben sehr schön ausgebreitet hast. Das klingt ja immer so ein bisschen lächerlich, ne? Also, oder ja, so, ja klar, jetzt kommen die wieder mit den Jägern und den Sammlern von damals. Und heute haben wir ja kein Fell mehr. Das alles stimmt. Aber einfach mal, um zu gucken, wo setzt sich denn sowas ganz ohne Mythos, ohne Ausflüge in die Steinzeit um? Also wenn man sich mal so Finanzierungen oder so anguckt, ne, diese zum Beispiel diese Mikrokredite. Warum ist es wohl so, dass die meisten Mikrokredite auf der Welt an Frauen ausgegeben werden? Weil sich bestätigt hat, dass die Frauen damit sehr viel sinnvoller umgehen. leider ist es so, dass wenn man Männer unterstützt mit Geld in einer Situation, wo sie das benötigen, und die sagen, ja, okay, ich baue da irgendwas Kleines für mich auf. Meistens geht es ja darum, vielleicht ein Schaf zu kaufen, eine Kuh, ein Stück Land bewässern und beackern zu können. Ja, sowas wird ja oft mit Mikrokrediten unterstützt oder eine kleine Geschäftsidee. Die Erfahrung lehrt, dass die Männer dann häufig das Geld doch lieber in Alkohol oder in Sonstiges einfach ausgeben. Und dann kommen sie nach Hause und das Geld ist weg. Während Frauen das Geld tatsächlich in die Kuh investieren, weil sie wissen, wenn ich diese Kuh habe, dann habe ich Milch, dann habe ich Fleisch für mich und meine Familie, für die Kinder. So. Also es ist definitiv so, dass Frauen da anscheinend eher dran denken, das eher umsetzen, weil sonst würden diese Mikrokredite genauso gerne an Männer vergeben werden. Also es geht ja einfach darum, was ist effektiv, und da hat sich gezeigt, es ist effektiv, Frauen damit zu versorgen, weil sie eben auch mit an andere denken.
Absolut, bin ich total bei dir.
Ja, genau. Deswegen finde ich das schön. Man kann das aus der Historie herleiten, aber man sieht es eben auch ohne Fell, kann man es an den Mikrokrediten einfach festmachen.
Ja, und es erinnert mich ein wenig an Muhammad Yunus, unserem Friedensnobelpreisträger, der das Thema der Mikrokredite ja damals auch ins Leben gerufen hat und wirklich im großen Stil ja dann auch diese 20 Dollar, die es damals gewesen sind, an die Korbflechterin entsprechend verteilt hat. Vielleicht, das kam mir jetzt gerade spontan, liegt es auch daran, während die Männer sehr risikobereit sind, vielleicht nicht gerade Risiko in Alkohol umzusetzen, aber vielleicht einfach auch im größeren Stil einfach das Geld zu investieren, sind dann Frauen mehr auf Sicherheit bedacht und sagen, okay, die Kuh ist definitiv wichtiger als jetzt vielleicht, keine Ahnung, irgendwie ein Produkt zu bauen oder so. Sind wir wieder bei diesem Thema Fürsorger sein? Könnte das sein?
Genau, dieses waghalsige, alles auf eine Karte setzen. Weil dann kann ich auch diesen riesen Jackpot gewinnen, und zwar nur dann. Auch das ist in Studien, kommt immer wieder zum Vorschein, machen Männer eben häufiger als Frauen. Und damit kommen wir vielleicht, schlagen wir den Bogen zu 2026. Also ja, es wäre, glaube ich, viel gewonnen. Unabhängig davon, ob jetzt Frauen oder Männer die besseren Manager sind, aber wenn wir wegkommen von dem Denken, Monokulturen ist jetzt mal so eine richtig gute Sache in so einem Vorstand. Ja, ich meine, das leben wir ja in unseren Vorständen. Wir haben die Tradition von Thomas, zieht einen Thomas nach sich, holt sich einen Thomas, weil das eigentlich sehr, sehr angenehm ist, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem ähnlich sind. Und da ist jetzt das Geschlecht ein herausragendes Merkmal, das dazu führt, dass im Vorstand mehr Thomasse, also in den DAX-Vorständen sitzen mehr Thomasse als Frauen. Sprich, wir haben die Monokultur, sagen wir mal, wenn drei Vorstände sind, dann sind es 3 Männer, maximal eine Frau. Wenn wir in Vorstände gucken, wo 10 Vorstände drin sind, dann sind auch da nur maximal 2 Frauen da drin. Das führt zu dieser ungünstigen Monokultur, weil das Ideen hemmt. Und gleichzeitig sind so Mechanismen, so Kontrollmechanismen eher ausgehebelt durch Monokultur, weil wenn viele Menschen ähnlich denken, ja, dann sitzt da keiner, der mal sagt, Leute, passt auf. Ne? Also ich komme aus einem ganz anderen Hintergrund und sehe da die und die Gefahren. Das müssen jetzt nicht nur Männer und Frauen sein. Also wir sagen in unserem Buch natürlich auch ganz stark, also überhaupt Diversität tut den Gremien sehr gut. Von den Kontrollmechanismen her, von den Ideen aber auch. Also, dass wir uns selber beschneiden in der Innovation dadurch, dass wir auf männliche Führungskräfte mehr oder weniger ausschließlich setzen, ist, glaube ich, ein großer Fehler. Und dafür wäre 2026 in meiner Meinung das richtige Jahr, um da mal anzusetzen.
Da bin ich total bei dir. Ich meine, wir wissen ja schon aus der Walt Disney Strategie, dass es keinen Sinn macht, 3 Träumer nebeneinander zu setzen, weil dann haben wir vielleicht eine Traumwelt, aber keine realistische Welt. Und ich finde es ganz schön, was du sagst, weil es dann den Begriff Diversity oder Diversität nochmal völlig neu aufstellt. Wenn wir uns Firmen wie damals zu Beginn Google, Apple, wie auch immer angucken, dann saßen da immer ganz unterschiedliche Leute auch zusammen, weil dadurch eben natürlich auch ganz unterschiedliche Ideen zusammengekommen sind. Und wenn da mal jemand dabei ist, wie du so schön gesagt hast, der auf einmal dazwischenfunkt und sagt, Leute, habt ihr vielleicht schon mal dahin geguckt? Da könnte es total gefährlich werden. Dann kriegt man natürlich auch eine völlig andere Denke. Und das ist das, so wie ich das heute bezeichne, was eigentlich für jeden Menschen auch so wichtig ist, wirklich eine multidimensionale Denke und auch Sichtweise zu haben, um wirklich aus allen oder zumindest vielen Sichtweisen, Blickwinkeln zu schauen, wie eine bestimmte Situation, Herausforderung, Problem, Idee, wie auch immer tatsächlich sein mag. Und ich finde das total gut, was du sagst, weil es den Begriff Diversität dann einfach nochmal ja auch wieder in einen neuen Blickwinkel bringt, oder?
Genau. Und was ich immer wichtig finde, ist, so wie momentan in wieder über Diversität geredet wird, ist das sowas, ja, nice to have. Ist ja schön. Also wenn es uns allen gut geht und wenn es der Wirtschaft gut geht, dann können wir uns ja auch gerne mal damit beschäftigen, dass wir quasi auch unsere Randgruppen mit einbinden. Wobei ja Frauen mit 50% der Gesellschaft auch nicht gerade zur Randgruppe zählen.
Nicht wirklich.
Aber so wird das Thema gerne behandelt. Und das ist, wenn da 2026 ein Umdenken mal stattfinden würde, wäre das super hilfreich, weil Diversität ist ein Wirtschaftsfaktor. Also man muss das einfach auch ökonomisch sehen. Das, da gehen wir in dem Buch eben auch genauer drauf ein. Also Diversität führt zur Produktivität, zu einer höheren, durch eben diese größere Innovationskraft und all die Faktoren, die damit reinspielen. Und wenn man das vergisst oder übersieht, dann behandelt man das ganze Thema falsch und dann ist es auch so einfach, das so abzutun als, kümmern wir uns auch noch mal drum. Jetzt haben wir wichtigere Dinge zu tun, was 2026, wenn man sich unsere Geopolitik mal anguckt und wenn man sich unseren Standort Deutschland mal anguckt aus wirtschaftlicher Sicht, dann haben wir viele wichtige Dinge zu tun und es ist ein Trugschluss zu sagen, um Diversität können wir uns dann ein andermal kümmern. Jetzt bleiben wir lieber bei dem Altbekannten und machen so weiter wie gewohnt, worein man ja leicht verfällt, weil man jetzt keine Risiken eingehen möchte. Aber das ist ein Fehler. Gerade jetzt wäre es gut, Innovation an so vielen Stellen wie möglich reinzubringen, damit wir aufschließen.
Da bin ich total bei dir. Wir wissen ja auch aus der Erfahrung, dass Unternehmen, die in Krisensituationen tatsächlich in Innovation investieren, oftmals hervorragend aus der Krise hervorgehen, selbst wenn sie vielleicht tiefer in die roten Zahlen dadurch gekommen sind, aber am Ende der Krise viel schneller dann wieder ins Plus reingeschossen sind. Und da bin ich total bei dir, es ist ja nicht nur die Politik, sondern es ist ja generell etwas, in der Krise suchen wir wieder so stark nach Sicherheit, dass, und jetzt kommt der große Trugschluss, dass wir gerne wieder in die Komfortzone zurückgehen, weil die sich ja sicherer anfühlt, aber niemals sicherer ist. Und das ist ja genau das, was passiert. Und es ist fast egal, wo wir hingucken. Immer dann, wenn Menschen bereit sind, eben in schlechteren Situationen trotzdem nach vorne zu schauen und Dinge anders zu tun, gehen sie, das ist zumindest meine Erfahrung, ich weiß nicht, was deine da ist, immer besser hervor als diejenigen, die sich, und das ist das, was wir gerade wieder erleben, zurückziehen zu dem altbekannten Denken und dann zu Dingen führen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen.
Genau, also auch das deckt sich mit Studien, die sagen, wenn man diverse Führungsgremien hat in Unternehmen, dann sind sie in der Regel auch resilienter. Das heißt, ja, alle durchlaufen eine Krise. Das heißt also nicht, dass die Unternehmen dann dadurch davor bewahrt werden. Wir können genauso in eine Krise schlittern, aber im Zweifel kommen sie mit Rückschlägen besser zurecht, können besser darauf reagieren, weil eben aus unterschiedlichen Perspektiven sich eher eine Idee ergibt. So haben wir es gemacht. Da stehen wir jetzt und sitzen unten, aber vielleicht gibt es da hinten rum einen Weg, wo wir neue Produkte einführen oder einen neuen Markt entdecken oder sonst wie schneller rauskommen. Also Resilienz spielt eine ganz große Rolle, glaube ich, jetzt in der kommenden Zeit. Wir werden die brauchen, unsere Wirtschaft wird die brauchen. Und dazu gucken, wie machen wir Unternehmen resilienter? Wo kommt es her? Wäre jetzt, also spätestens jetzt eigentlich, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt.
Und vor allem Resilienz eben auch als eine Form von Flexibilität anzusehen. Resilienz heißt ja nicht immer nur einfach, wenn man mal auf den Körper denkt, besseres Immunsystem oder stärker zu sein, sondern eben tatsächlich wie eben auch der Bambus, der sich im Wind, ich habe bei mir nämlich 2 Stück hier auf der Terrasse stehen, wir haben extremen Sturm, jeder andere Busch wäre weggebrochen, aber der Bambus biegt sich einfach so weit, bis er am Boden liegt. Und diese Flexibilität, wenn wir die tatsächlich hätten und das, was du gesagt hast, Flexibilität heißt eben auch, einfach andere Blickwinkel einzunehmen, dann kommen wir natürlich auch auf ganz andere Ideen. Wir kennen das aus der Wirtschaft ja eben auch, wo Unternehmen in anderen Branchen gucken, ich nenne das immer Crossover-Denken, wie machen andere Branchen das, dass sie in ihrem Bereich, in ihrem Feld so erfolgreich sind und wie können wir das vielleicht auf unsere Branche, auf unser Unternehmen auch mit übernehmen, natürlich auf unsere Art und Weise. Und das ist in der Politik nichts anderes.
Jetzt muss ich aber doch mal einmal ein bisschen Pessimismus reinbringen, wie was hier muss. Tu es ja ungerne, weil ich immer gerne optimistisch bin. Aber was jetzt schon zu erkennen ist, ist leider, dass die Zahlen dagegen sprechen. Also wenn wir eben Richtung Diversität schauen und mal und gucken, es ist ja mittlerweile so, dass 25-30%, je nach Branche, je nach Unternehmensgröße und so, an Frauen in entscheidenden Positionen sitzen. Da ist aber gerade ein Backlash zu erkennen. Und der kommt natürlich ganz stark aus Amerika, wo die Trump-Regierung das da ja vehement gegen vorgeht und alles zurückfährt, was Frauen in Führung verbessert, unterstützt, ne? Dass Männer sich einklagen können, andersrum wieder, dass sie quasi benachteiligt worden sind durch diese Diversitätsprogramme, die es gegeben hat, um erste Frauen überhaupt hochzubekommen. Und das schlägt sich mittlerweile auch in Deutschland schon nieder. Also auch hier gehen die Zahlen wieder zurück. Wenn man sich die Neubesetzungen anguckt, was ja Albright immer macht, dann ist klar zu erkennen, dass seit einem halben Jahr, die Zahl der Neubesetzungen, der Frauenanteil wieder zurückgeht, nachdem es jetzt eine ganze Zeit lang eben sehr gestiegen ist, weil man gesagt hat, okay, wir haben die und die Ziele und wollen 30% Frauen in Führungspositionen haben. Die Neubesetzungen sprechen klar dafür, dass in den nächsten ein, zwei Jahren es wieder zurückgehen wird, weil jetzt einfach vorwiegend Männer besetzt werden. Also deswegen, also ich möchte gerne, dass wir das alle so im Kopf behalten, weil momentan haben alle noch so das Gefühl, jetzt hatten wir Jahre, in denen nur Frauen befördert wurden bei uns in der Familie, bei uns nicht in der Familie, bei uns in der Firma, bei uns im Unternehmen. Das Gefühl haben ja ganz viele Männer im mittleren, oberen Management. Da gibt es dieses schöne Autoren-Duo Heer und Speer, die auch ein super Buch geschrieben haben, was Männer wirklich denken, wenn die letzte Frau den Raum verlässt. Die gehen seit vielen Jahren in Unternehmen und führen Gespräche mit reinen Männergruppen über Diversität. Und was ihnen immer wieder begegnet, ist, dass die Männer da sitzen und sagen, ja, also bei uns in der Firma nur Frauen. Da hast du nur noch eine Chance, wenn du eine Frau bist, ansonsten wird überhaupt niemand mehr befördert. Und das ist wirklich deren Wahrnehmung. Und deswegen machen die es immer so, dass bevor sie in das Unternehmen kommen, lassen sie sich von der Unternehmensleitung die Beförderungszahlen der letzten Jahre raussuchen. Und sie meinen, sie sehen dort jedes Mal, dass es nicht stimmt, sondern dass nach wie vor es werden einfach viel, viel mehr Männer befördert. Es steckt aber in allen Köpfen drin. Und jetzt ist so ein Moment mit dem Backlash aus Amerika, dass auch die Managerinnen hierzulande feststellen, ihre Kollegen sagen jetzt mal so, jetzt darf man es endlich mal wieder sagen. Nachdem wir jahrelang uns nicht äußern durften, jetzt ist es wieder politisch in Ordnung zu sagen, naja, die letzten Jahre sind jetzt eigentlich nur noch Frauen befördert, weil sie Frauen waren. Das muss sich jetzt wieder ändern. Und da sind wir natürlich an so einem ganz gefährlichen Kipppunkt, der dem widerspricht, wo ich glaube du auch, ne, wir hinwollen, dass wir sagen, nee, es gibt dermaßen viele gute Frauen, die in Führungspositionen gehören, die Männer, die haben alle ein Recht, dorthin zu kommen.
Bin total bei dir und mag trotzdem einen neuen Blickwinkel mit reinbringen. Könnte es sein, wenn wir jetzt tatsächlich immer mehr in die Krise hineinrutschen, weil Männer einfach krassere Entscheidungen treffen, die vielleicht gegen das Ehrgefühl, Mitgefühl oder Ähnliches von Menschen auch spricht, wenn es zum Beispiel darum geht, wie Bosch jetzt gerade, wie viel waren das, 7.000 Mitarbeiter entlassen, dass Männer eher dazu bereit sind, das zu tun, als Frauen das machen? Einfach nur mal so als Ideen mit reinbringen, und zwar ohne Bewertung.
Könnte man denken, ne? Also nach dem, was wir jetzt geredet haben, und wenn wir sagen, ja, Männer sind risikobereiter, vielleicht sind Männer da jetzt besser ausgestattet in einer Krisensituation zu sagen, boah, wir müssen jetzt ganz krasse Maßnahmen umsetzen. Dem widerspricht aber eine Tendenz, die es ja auch immer wieder gibt, dass das ist dieses Glasscliff Prinzip. Also, dass man Frauen im Momenten in Firmen holt, wo man festgestellt hat, boah, der Karren ist jetzt so richtig in den Dreck gefahren, da hilft jetzt gar nichts mehr. Und dann setzen wir da mal eine Frau hin. Ja?
Okay.
Nachdem irgendwie Thomas und Thomas und Markus und Thomas schon versucht haben und so über die Jahre den Karren in den Dreck gefahren haben, jetzt geht gar nichts mehr. Irgendwie will sich auch kein Mann diesen Job jetzt gerade mal noch antun. Holen wir eine Frau. Und das ist für Frauen in dem Moment ist das eine schwierige Situation, weil eigentlich treten sie ein Kamikaze-Kommandojob da an, was eigentlich nicht zu retten ist. Es gibt aber die Fälle, sie tun das, sie sind erfolgreich, sie schaffen das, was dafür spricht, dass auch Frauen in diesen Momenten die richtige Besetzung sein können und sehr wohl zu krassen Umstrukturierungen fähig sind. Das Problem daran ist, die Frau setzt die Umstrukturierung um, macht sich damit aber extrem unbeliebt überall natürlich, auf allen Ebenen, weil sie überall Leute entlässt, Gelder beschneidet, Kompetenzen beschneidet. Und im Endeffekt wird sie diesen Job im Zweifel hinterher nicht behalten, sondern sie wird dann irgendwann abgesetzt, nachdem sich das angeschoben hat, und dann kommt wieder ein Thomas. Gibt's etliche Fälle davon, wo man das sehen kann. Ich bin mal gespannt, ob zum Beispiel die Deutsche Bahn so ein Fall ist. Da haben wir ja jetzt auch erstmals eine weibliche CEO, die versucht, die Bahn zu reformieren und das durchzusetzen. Also ich wünsche ihr sehr, sehr viel Erfolg. Ich bin mir sicher, Frau Kaller weiß genau, was für eine Aufgabe sie sich da aufgeladen hat. Und ich wünsche ihr A, dass es ihr gelingt, die Bahn zu reformieren, was so wahnsinnig wichtig wäre für uns alle. Und zweitens, dass sie nicht an der Glass Cliff scheitert, wie so viele Frauen, und ja, die Früchte hinterher dann auch einfahren darf, persönlich.
Ich meine, jetzt ist die Bahn natürlich auch gerade ein Unternehmen, was generell ja schon sehr viele Frauen auch in obersten Führungspositionen hat. Vielleicht spielt ihr das positiv mit hinein. Aber auf der anderen Seite, jetzt kenne ich natürlich nicht die Zahlen oder Ähnliches, aber die Bahn ist ja schon sehr, sehr lang auch auf irgendeine Art und Weise am Kränkeln. Man kann es tatsächlich.
Das ging ja los mit Herrn wir fangen bei Herrn Medorn an, aber von daher, also CEO oben, war bisher immer ein Mann.
Ja, nein, ich meine jetzt, also nicht nur bei der Bahn selbst, aber auch bei vielen Tochtergesellschaften sind ja Frauen in den obersten, also im Vorstand auf jeden Fall vielfach mit dabei, ne?
Ja, genau.
Also da kenne ich tatsächlich auch.
Es wechselt zwar viele aus, wie Frau Nikutta, aber sie besetzt ja auch neu mit Frauen. Also es ist ein interessantes Projekt, was da jetzt läuft.
Ja,
also,
ja, und vielleicht, wenn wir Glück haben, tatsächlich auch ein gutes Vorzeigebeispiel. Wir werden es in ein paar Jahren sehen.
Genau.
Also ich bin da ja, ne, also auch wenn ich vorhin ein bisschen böse reingemeint, ich bin ja total bei dir, weil ich eben auch sehe, dass selbst eben in solchen Situationen, wenn dann krasse Entscheidungen getroffen werden müssen, mag ich mal vermuten, werden Frauen humanere Entscheidungen treffen. Human vielleicht nicht, dass sie weniger entlassen, aber vielleicht anders entlassen und so weiter und so fort. Also von daher bin ich da auch total bei dir. Ich versuche nur immer so herauszufinden, okay, woran liegt's, dass es so ist? Wir müssten tatsächlich jetzt mal, wenn wir geschichtlich mal zurückgucken, wenn wir uns die Informationsnetzwerke und Ähnliches aus den Männereien angucken, würden wahrscheinlich viele Dinge aufdecken, wo man sagt, ja, kein Wunder, dass es nur Männer sind. Aber das würde den Rahmen hier sicherlich sehr, sehr stark sprengen. Ich würde ganz kurz, auch wenn wir schon zeitlich ein bisschen drüber sind, weil ich das Thema aber so wichtig finde, nochmal auf die jungen Rebellinnen eingehen, weil es nochmal einen ganz anderen Blickwinkel darauf bringt. Magst du da mal kurz was zu sagen?
Das genau war mein Buch vor den Machtgebieten. Und zwar habe ich mich mit jungen Rebellinnen aus aller Welt beschäftigt, darauf gebracht hat mich Davos, als damals Greta Thunberg dort vorbeigekommen ist. Das erste Mal war sie alleine unterwegs und hat ja eine ganze Klima-Jugendbewegung hinter sich geschart. Und im Jahr drauf wurde sie, also das erste Mal war sie überraschend dort. Und das zweite Mal wurde sie eingeladen, und zwar mit ihr zusammen ein ganzes Dutzend von jugendlichen Rebellen, die sich mit Klimaproblemen auf der Welt beschäftigen. Aber nicht nur das, also es geht auch um soziale Probleme, es geht um Bildung, es geht um Amazonas, um Wasser. Rechte, all diese Fragen, die so ungelöst sind auf unserer Welt. Und ich habe mir die so angeguckt und dachte so, die waren eingeladen als wirklich als erstes Panel von dem Weltwirtschaftsforum dort. Und guck mir die an, die waren so zwischen 12 und 18 und denk mir so, ach komisch, das sind jetzt 10 junge Frauen oder jugendliche Mädchen und 2 Jungs. Kann ja Zufall gewesen sein, aber das war so der Auslöser, wo ich gedacht habe, oh, das ist ein interessantes Thema. Was machen die denn? Was ist an denen besonders und warum sind es eigentlich so viele Mädchen? Und habe mich eben dann für dieses Buch mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, ja, in dieser ganz jungen Generation sind Frauen, die Anführerinnen, das war jetzt keine zufällige Auswahl, sondern wenn man weltweit guckt, wer sind die starken Stimmen, dann sind das Frauen, erstaunlicherweise. Und die entsprechenden Jungs lassen sich mitreißen von denen, die akzeptieren das auch, in zweiter Reihe zu stehen und vielleicht sich drum zu kümmern, dass die Frau, die junge Rebellin in Szene gesetzt wird, ne? Also dass das ganze Organisatorische quasi. Das fand ich super spannend, weil wir das, glaube ich, so in den letzten 100 Jahren, also ich würde jetzt nicht sagen, wir haben das noch nie so gesehen, aber in den letzten 100 Jahren haben wir das auf jeden Fall nicht gesehen.
Liegt das vielleicht auch an den Generationen, die sich einfach jetzt eben auch ergeben? Wir erleben das ja immer wieder, dass die neuen Generationen oftmals das Gegenteil oder es ganz anders machen als die Eltern oder auch die Großeltern, dass das dadurch auch entstanden ist, dass die halt einfach einen ganz anderen Blickwinkel jetzt auf die Welt, auf unser Klima oder generell die wirklichen Probleme haben. Also nicht nur die rein wirtschaftlichen Probleme, sondern eben tatsächlich auch, was Natur und Ähnliches angeht.
Also es liegt bestimmt zum einen daran, dass sie sind anders aufgewachsen. Sie kommen aus einem anderen Elternhaus. Viele dieser jungen Mädchen haben sehr starke Frauen als Mütter hinter sich stehen, die sie pushen oder zumindest laufen lassen. Ne? Also es ist wirklich auffällig gewesen, dass viele alleinerziehende Mütter da waren oder überhaupt ein Elternhaus, das sagt, go for it. Ne? Mädchen, go for it. Aber wenn dir das Schulcurriculum an deiner Schule nicht passt, weil du als schwarzes Mädchen immer von weißen Jungs, also Helden, ne, mit Hund lesen musst, weil du dich damit nicht identifizieren kannst, ja, dann komm nicht nach Hause und jammer darüber, sondern geh hin und änder was. Geh hin zu deiner Schulleitung und dann haben diese Mädchen das gemacht? Also vielleicht sind die Mädchen auch in erster Linie betroffener als die Jungs. Weil die Jungs hatten immer ihren Tim und Topsi und so, ne? Oder Tim und Struppi als Vorbilder. Die Mädchen aber nicht. Also das ist so diese doppelte die Ausgeliefertheit oder Ausgesetztheit vielleicht als in dem Fall als Farbige, als Minderheit und als Mädchen, die vielleicht einem das besonders bewusst macht. Und wenn das in unserer Zeit eben mit Elternhäusern, wo erstmals in vielen Fällen eben beide arbeiten. Wenn das zusammenkommt, dann scheint das ein sehr großes Energiepotenzial bei Mädchen freizusetzen. Witziger Zwischen- oder Nebenaspekt fand ich, war, dass Studien ergeben haben, dass sich innerhalb der jungen Generation erstmals die Jungs und Mädchen global aus der quasi Mittelschicht, ne? Wenn man die so nimmt, die ist natürlich überall anders definiert, aber es gibt ja eine Mittelschicht und diese globale Mittelschicht ist sich viel näher und viel ähnlicher als wenn man jetzt mal in Deutschland so den Querschnitt nimmt der Generation. Also das haben Studien gezeigt und ich glaube, da ist was dran, dass sich diese jungen Leute global sehr leicht vernetzen und übereinstimmenden oder ähnlichen Idealen hinterher eifern ist das falsche Wort, also die verfolgen, das sind ja ernsthafte Anliegen, die sie umsetzen sollen, und die Folgen davon vom Klimawandel oder den Wasserproblemen in vielen Ländern, die sind ähnlich. Und diese junge Generation scheint das zu spüren. So, jetzt kommt aber noch ein Punkt, auf den ich, wenn ich das noch kurz habe, die Zeit.
Nimm dir die Zeit.
Leider noch, ja, okay, ein bisschen Pessimismus reinbringen muss, weil ich glaube, in den letzten Jahren ist es wieder ruhiger geworden um diese Generation. Diese frühen, sehr engagierten Bewegungen, die sich überall gezeigt haben, das fing mit Corona an und ich glaube, von Corona hat sich die Jugend noch nicht wirklich erholt und gleichzeitig kommen jetzt weltweit diese multiplen Krisen auf uns zu. Ob man nach Russland, China oder jetzt auch Amerika guckt, die glaube ich, ein bisschen mundtot macht oder zurückgefahren hat. Also es ist ruhiger geworden um die, und ich hoffe, ja, dass sie wieder quasi Kraft finden, sich neu zu organisieren und diese Themen, die alle so ein bisschen runterrutschen aus unserer Wahrnehmung, dass sie die wieder vorantreiben.
Du hast, und das ist vielleicht ein sehr schöner Abschluss auch zu all dem vorhin gesagt, dass die Eltern diesen Kindern, diesen Mädchen halt gesagt haben, hey, go for it. Wenn du halt eben, ne, mit den Jungs da nicht klarkommst, mach dein eigenes Ding. Das trifft vielleicht genau den Kern dessen, was frischen Wind in das Jahr 2026 bringen könnte, nämlich rauszugehen, Verantwortung zu übernehmen für nicht nur sich selbst, natürlich sollte das in erster Linie der Fall sein, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, aber vor allem eben auch Verantwortung für die Welt zu übernehmen, sich anzuschauen, komme ich wieder zurück auf multidimensional oder multiperspektivisch oder wer es vielleicht besser kennt, integral auch zu denken und zu schauen, okay, was wäre jetzt vielleicht aus unserer Sicht das Richtige, was man jetzt tun kann? Das, was sich ja aus dieser Zeit auch vielfach entwickelt hat, ist ja dieses soziale Unternehmertum, sind ja vielfach auch die Jungen, die das Ganze machen. Aber tatsächlich, gerade jetzt in diesem Jahr, ist meine ganz persönliche Meinung, und da würde ich deine abschließende Meinung gleich gerne nochmal zu hören, wir brauchen jetzt Menschen, die rausgehen und wirklich Verantwortung übernehmen, die auch bereit sind, die Konsequenzen dafür zu tragen, weil wir jetzt den Wandel brauchen. Nicht in 2, 3 Jahren, sondern genau jetzt? Denn wir wissen, wir stehen an diesem Bifurkationspunkt, an dem Wendepunkt. Oder du hast vorhin auch gesagt, wir stehen sogar an sehr vielen Kipppunkten, die gerade was unsere Natur angeht, schon längst drüber sind über die Kipppunkte. Dass wir jetzt wirklich hingehen, um noch die Wende in die richtige Richtung zu bringen. Vielleicht da von deiner Seite noch ein, zwei, drei Abschlusssätze. Das würde mich noch sehr interessieren.
Denn ehrlich gesagt hast du das so schön zusammengefasst. Ich hätte jetzt hinter jedem Satz so einen kleinen Haken setzen können. Oder habe ich auch in meinem Kopf. Nee, es ist, go for it ist ein toller Abschluss oder ein tolles Motto für dieses Jahr, was wir uns alle auf die Fahnen schreiben könnten, jeder für sich. Und überlegen, wo ist mein Wirkungsfeld? Wo kann ich etwas erreichen zum Besseren? Ist jetzt egal, ob das im Unternehmen ist, privat ist. Also es gibt so viele Ansatzpunkte und in dem Fall reden wir ja jetzt gar nicht mehr um Diversität oder Männer und Frauen und in Machtgebieten, sondern das ist ja bei jedem Einzelnen, jeder von uns, Mann und Frau, wie Frau. Wir können alle, ja, go for it, uns einsetzen. Also mein persönliches Motto hat ich finde, das, da hatte mich eine Freundin drauf gebracht oder eine gute Bekannte, die meinte, ja, was ist denn dein Motto für dieses Jahr? Ich so, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, was meinst du jetzt mit meinem Motto für dieses Jahr? Ja, ich finde, man sollte sich jedes Jahr irgendwie ein Motto setzen und am Anfang mal drüber nachdenken. Und bei mir ist so hängen geblieben, dann mein Motto für 26 ist, glaube ich, wenn ich jetzt nicht wechsle und Go for it nehme, dann war ich bei Good Vibes Only. Weil ich glaube, das ist vielleicht die Vorstufe zu go for it. Denn wenn wir uns nicht von diesem ganzen pessimistischen Weltgeschehen beeinflussen lassen und es nicht uns nicht in Schockstarre versetzt, sondern wir uns wirklich versuchen, darauf zu konzentrieren, die positiven Dinge ins Auge zu fassen und dahin uns auszurichten, uns mit den positiven Menschen zu umgeben, also die uns positiv beeinflussen, nicht Menschen, die negativ auf uns auswirken, nicht ständig in Schockstarre vom Fernseher sitzen und denken, oh, jetzt Trump, Grönland, was macht der morgen, sondern zu gucken, wo ziehe ich aus dem Ganzen die Felder, wo ich aktiv werden kann, wo ich was tue, dann verbinden wir, glaube ich, die Good Vibes Only mit Go for it.
Absolut. Vielen, vielen Dank für diese Botschaft, liebe Bettina. Wenn man jetzt mehr über dich herausfinden möchte oder mit dir in Kontakt gehen möchte, wo findet man dich da am ehesten?
Also am allereinfachsten über LinkedIn. Da ich antworte auf Direktnachrichten. Ich vernetze mich mit allen, die mich dort kontaktieren jetzt. Und ansonsten über die FAZ, über meine Homepage erst, sagen wir mal, in 2 Wochen. Dann ist die wieder aktiv. Aber LinkedIn funktioniert wunderbar.
Super.
Ich würde mich sehr freuen, wenn das, genau, also wenn Leute hier zugehört haben, die Ergänzungen haben dazu, die mit mir in Kontakt treten wollen, ich freue mich drauf. Wir sind mit Machtgebieten momentan auf vielen Lesungen, sind in vielen Städten, dem Düsseldorf, Berlin, Zürich und vielleicht mögen Leute vorbeikommen und oder haben andere Ideen mit uns zusammen, dass wir gemeinsam was machen.
Das klingt gut. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Co-Kreation, wenn es auch ein neudeutsches Wort ist, aber ein sehr, sehr wichtiges Wort. Du hast vorhin von Netzwerken gesprochen. Netzwerke in Good Vibes Only. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr schön, weil dann können wir wirkliche Veränderungen hervorrufen und wir gehen eben halt nicht in die Dystopie, sondern in die Utopie. Und ich bin auch wie du, ich bin sehr sicher, dass wir das schaffen können, wenn viele Menschen aufstehen. Von daher, vielen, vielen Dank, liebe Bettina, dass du hier gewesen bist und wir da mal in die Tiefe reingehen durften. Ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du am Ball geblieben bist heute bei diesem spannenden Thema und mag dich einladen, in Führung zu gehen. Genau das, was wir eben gesagt haben. In Führung zu gehen, selbst wenn du vielleicht schon sehr viel in Führung bist, weil du Unternehmerin bist, weil du Führungskraft bist, aber auch in anderen Bereichen in Führung zu gehen. Sei es in der Familie, sei es in deiner Beziehung, sei es in den Freundschaften. Einfach darum, Menschen zu bewegen. Wir brauchen jetzt Leuchtfeuer, wir brauchen Leitbilder, wir brauchen Menschen, die nach vorne gehen, damit sich unsere Welt wirklich verändert. Da mag ich dich sehr gerne zu einladen und auch da werde ich sehr viel in diesem Jahr machen. Ich werde mich komplett darauf ausrichten, weil wir jetzt diese Führer, ich sage mal ganz bewusst das Wort, das Unwort für Deutschland, Führerinnen und Führer benötigen, Leaderinnen und Leader benötigen, die jetzt aufstehen und wirklich was machen. Dafür gehe ich in diesem Jahr. Ich wünsche dir ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß es, genieß dich, genieß dein Leben. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema. Und nochmal an dieser Stelle vielen Dank, liebe Bettina.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war super.